Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Es gibt Nachrichten, die sorgen in diesen Wochen für Schlagzeilen, und zwar hier in Europa. Die Nachrichten kommen zum Beispiel aus Burkina Faso, einem Land, das in Westafrika liegt und im Süden an Ghana, Togo, Benin und die Elfenbeinküste grenzt. Und wir wollen fragen, was sich medial in Burkina Faso und anderen Ländern Afrikas abspielt.
Denn eine dieser Schlagzeilen, die diese Woche über den Ticker ging, war eine Meldung mit dem Inhalt, dass die Militärregierung von Burkina Faso die Ausstrahlung des französischen Auslandsfernsehens France Enquête verboten hat. Als Begründung gab die Regierung an, dass der Sender ein Interview mit einem Islamistenführer veröffentlicht hat. France Enquête hat den Terrorvorwurf, der dahinter steht, aber zurückgewiesen, weil die Äußerungen des Islamisten journalistisch eingeordnet wurden und es eben kein Werbeauftritt war. Und dann gab es auch noch die Überschrift des Nachrichtenmagazins Politico, How Moscow Chased France Out of Africa, also wie Moskau Frankreich aus Afrika verjagt hat. Vera, was ist da los?
Ja, Burkina Faso ist nur ein Beispiel dafür, wo russische Propaganda in Afrika aktiv ist und wo Russland versucht, auch über die Medien Einfluss zu gewinnen. Und das wollen wir uns jetzt eben mal genauer anschauen. Bleiben wir mal zunächst in diesem Land, das von einer Militärregierung beherrscht wird, die sich an die Macht geputscht hat. Frankreich war dort aktiv im Rahmen seiner postkolonialen Politik France-Afrique. Es gab ein Abkommen zwischen beiden Ländern zur Bekämpfung von Dschihadisten. Dieses Abkommen wurde aufgekündigt von der vorherigen Übergangsregierung und Frankreich musste sich zurückziehen, wurde auch zunehmend für die Missstände im Land verantwortlich gemacht. Und gleichzeitig macht sich dort in Burkina Faso eine pro-russische Stimmung breit. Russlandfahnen sind zum Beispiel in der Hauptstadt Ouagadougou zunehmend zu sehen. Und die Fact-Checking-Initiative Faso-Check, eine Initiative von Aktivisten von vor Ort ist das, in Kooperation mit der Deutschen Welle, führt diese Stimmung unter anderem auf von Russland gesteuerte Desinformationskampagnen zurück, die über soziale Medien und private Messenger verbreitet wurden. Und parallel dazu gibt es auch ganz offen von russischer Seite, von der berüchtigten Wagner-Gruppe, Unterstützung für die Putschisten.
Wir hatten darüber auch im Oktober schon hier bei Breitband berichtet. Und neu ist jetzt, wie gesagt, dass die Putschisten das Programm France Enquête diese Woche vom Sender genommen haben. Aber wie hat sich denn jetzt seit dem letzten Jahr die russische Einflussnahme in Burkina Faso und den anderen Ländern vielleicht entwickelt? Und könnte man sagen, dass das irgendwie mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs zusammenhängt? Also haben die Aktivitäten dazu genommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann zunächst mal feststellen, dass die russischen Aktivitäten für immer mehr Aufmerksamkeit sorgen in Politik, Wissenschaft und Medien und dass auch immer mehr darüber öffentlich gemacht wird. Denn aktiv ist Russland in Afrika ja schon viel länger. Also die Taz zum Beispiel hat kürzlich von einem geheimen Strategiepapier aus dem Jahre 2018 berichtet. Das enthält ein Memorandum of Understanding, das von den Außenministern Russlands und Ugandas unterzeichnet worden ist. Und darin wird vereinbart, dass ugandische Journalisten zu Trainings nach Moskau beim Staatssender Russia Today eingeladen werden sollen. Außerdem soll Uganda Frequenzen freigeben für das englischsprachige Programm von RT in Uganda. Und die staatliche Nachrichtenagentur Rossiya Sewodnia soll eng mit den ugandischen Staatsmedien zusammenarbeiten. Also das heißt Inhalte auf Englisch teilen. Diese Vereinbarung wurde noch vor dem russischen Angriffskrieg geschlossen, jetzt aber wie gesagt öffentlich gemacht. Inwieweit, um auf deine Frage zu kommen, Markus, inwieweit seit Februar letzten Jahres die Aktivitäten tatsächlich zugenommen haben, das weiß man eigentlich gar nicht so richtig. Das sagte mir zumindest Guido Lanfranchi, er ist Forscher beim Niederländischen Institut für internationale Beziehungen Klingendel und Co-Autor einer Studie über die Einflussnahme Russlands in Afrika.
In den Medien wird darüber viel diskutiert, aber es ist schwer, zu validen Schlussfolgerungen zu kommen, weil sehr wenig systematische, evidenzbasierte Forschung dazu existiert. Meines Wissens gibt es ein paar Berichte, die sich auf bestimmte Themen, auf einen Fall oder eine bestimmte Region konzentrieren. Was man sehen kann, ist, dass es seit dem Krieg eine Intensivierung der Debatte darüber gegeben hat. Ob die Medienaktivität selbst zugenommen hat, ist nicht leicht zu sagen.
Also Aber es gibt sie, so viel ist schon mal klar. Worin sich aber alle einig sind, die darüber berichten, also zumindest das, was ich gelesen habe dazu oder mit denen ich auch gesprochen habe, das ist, dass die Präsenz russischer Medien in Afrika nur Teil eines umfassenderen Puzzles aus verschiedenen Instrumenten ist, die Russland einsetzt. Und die Medienaktivitäten sind nicht der wichtigste Teil, sagt Guido Lanfranchi, sondern der Sicherheitsbereich. Also die Tatsache, dass Russland zum einen Waffen liefert, aber auch, dass sich eben die berüchtigte Wagner-Gruppe vor Ort engagiert.
Diese berüchtigte Wagner-Gruppe, die du hier nennst, die ist ja eine nichtstaatliche, paramilitärische, aber eben kremlnahe Söldnertruppe, die in vielen afrikanischen Staaten anscheinend auch aktiv ist. Was genau ist denn deren Rolle hier?
Also sie gibt zum Beispiel Schutzgarantien für Diktaturen ab. Das heißt, sie greift aktiv ins Geschehen ein. Zum Beispiel, indem sie diesen Eliten private Sicherheit zur Verfügung stellt. Bodyguards zum Beispiel. Oder man tauscht eine Präsidentengarde aus gegen Wagner-Söldner, wie in der Zentralafrikanischen Republik geschehen. Und das Ziel dahinter ist, auch das ist schon sichtbar geworden und schon viel in den Medien diskutiert, das Ziel ist, durch diese Zusammenarbeit Zugriff auf Bodenschätze in Afrika zu bekommen. Und diese militärischen Aktivitäten, die haben schon eine längere Tradition. Russland ist seit vielen Jahren der wichtigste Waffenexporteur auf dem afrikanischen Kontinent. Das hat mir Hans Büchler gesagt. Er ist Regionalleiter Südliches Afrika bei der Hans-Seidel-Stiftung, die zwei Studien zum russischen Engagement in Afrika veröffentlicht hat.
Relativ genau nachvollziehbar ist, dass Moskau seit den 2000er Jahren strategisch seinen Einfluss versucht auszuweiten. Wir hatten den Besuch von Wladimir Putin im Jahr 2006. Wir hatten den Afrika-Russland-Summit in Sotschi im Jahr 2019. Und zwischen 2014 und eben diesem Gipfel wurden bis zu 19 zum Beispiel militärische Abkommen geschlossen.
Ja, und hier kommt ein Aspekt hinzu. Und du siehst, Markus, wir werden bei diesem Thema nicht nur über Medien, sondern auch über Politik reden müssen. Hier kommt der Aspekt eben dazu, dass Russland mit seinen militärischen Aktivitäten in eine Lücke stößt.
Russland profitiert im Grunde eben auch von der Konditionalität, die westliche Partner im Kontinent auferlegen. Also zum Beispiel war das unlängst in Nigeria zu beobachten oder in Ägypten, wo Moskau das militärische Material dann lieferte, das die USA eben wegen menschenrechtlicher Bedenken ausgeschlossen hatten.
Und das ist ein Dilemma, das sich nicht so einfach lösen lässt, zumal auch aufgrund der Sanktionen der EU wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine Afrika für Russland immer wichtiger wird. Aber, um zurück zu den Medien zu kommen, langfristig können diese Medienaktivitäten sich natürlich als bedeutsam erweisen, weil man damit ja die öffentliche Meinung beeinflussen kann.
Dann lass uns doch da mal genauer hinschauen, was da eigentlich medial vermittelt wird. Wie kann man sich das denn vorstellen? Inhaltlich wird es, ich vermute jetzt naheliegenderweise, um antiwestliche und prorussische Propaganda gehen. Geht man da eher plump vor oder wird das geschickt und subtil eingefädelt?
Also ich sag mal jein.
Okay.
Mein Lieblingswort meistens. Also zum einen gibt es tatsächlich schlicht Propaganda. Das hat Klaus Stecker zum Beispiel beobachtet, der viele Jahre für den ARD-Hörfunk aus Südafrika berichtet hat. Aktuell ist er Leiter der Programme für Afrika bei der Deutschen Welle, dem deutschen Auslandsprogramm.
Ich bin in der DDR groß geworden und ich habe noch so ein paar Medienwirkmechanismen erlebt. Und mich erinnert da wirklich vieles genau an diese Zeit. Das sind ganz klare kalte Kriegsmechanismen, Desinformationskampagnen, die heute mit modernen digitalen Mitteln fortgeführt werden. Die Erzählung, die aus Moskau kommt, ist immer die des antikolonialen Bruders, der im Kampf gegen die bösen alten Kolonialisten zur Seite steht, auch mit militärischen Mitteln. Das ist zum Teil sehr geschickt, zum Teil aber auch sehr platt. Ich habe schon Trickfilme gesehen, in denen dann tatsächlich ein russischer Bär auftaucht, der dann die westlichen Hyänen verscheucht.
Aber das ist eben nur ein Element. Es gibt natürlich auch noch ein viel differenzierteres Herangehen. Und das kann sich von Region zu Region und von Land zu Land unterscheiden. Und deshalb muss man das immer genau im Kontext betrachten, wenn man sich eben mit der Frage befasst, welche Inhalte in welcher Form vermittelt werden.
Aber kann man trotzdem zusammenfassend irgendwie sagen, gibt es ein Muster, nach dem vorgegangen wird oder welche Botschaften werden da ausgesendet?
Ja, also das französische Forschungsinstitut IRSEM hat dazu 2021 eine Studie verfasst. Das ist ein Forschungsinstitut des französischen Militärs und laut eigenen Angaben das wichtigste Zentrum für Kriegsforschung in der französischsprachigen Welt. Und in dieser Studie wurden die Botschaften untersucht, die vom französischsprachigen Kanal von Russia Today und vom staatlichen russischen Radiosender Sputnik verbreitet worden sind, wenn es um französische Aktivitäten im frankophonen Afrika ging. Also zum Beispiel Ein Beispiel, was Sie untersucht haben, ist die Operation Barkhane, wie darüber berichtet wurde. Das war eine Militäroperation zur Bekämpfung des transnationalen islamistischen Terrorismus. Ging von 2014 bis 2022 und hat sich in Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger abgespielt. Und was man da nachlesen kann in dieser Studie, das beschreibt Guido Lanfranchi vom Niederländischen Institut für internationale Beziehungen Klingendeel so.
Der größte Teil des Inhalts war eher analytisch. Oft wurde nicht explizit Position bezogen. Aber zusätzlich gab es anti-westliche Narrative. Im Fall der Berichterstattung über die Operation Barkhane konzentrierte sich etwa ein Zehntel des Inhalts darauf, Frankreichs Eingreifen zu verunglimpfen, die Misserfolge hervorzuheben und Frankreichs Fokus auf seine eigenen nationalen Interessen aufzudecken, verglichen mit denen der Sahelländer. Noch weniger dominant waren die pro-russischen Narrative, zumindest in dem speziellen Fall. Im Fall der Zentralafrikanischen Republik, wo Russland selbst bereits stärker engagiert war, waren diese stärker ausgeprägt. Hier konzentrierte sich die pro-russische Erzählung mehr darauf, Moskaus Annäherung an die Zentralafrikanische Republik und die Unterstützung ihrer Streitkräfte durch Russland zu rechtfertigen.
Also man sieht, dass die Inhalte auf die einzelnen Länder zugeschnitten werden und zusammengefasst ist es also eine Mischung aus neutraler Analyse, die oft den Großteil ausmacht, einigen antiwestlichen Erzählungen, in diesem Fall antifranzösischen und ein bisschen pro-russischen Erzählungen dort, wo Russland bereits aktiv ist.
Aber wenn ich es richtig verstehe, wird da, ich sag mal, klassisch vorgegangen im Sinne von, da werden hauptsächlich klassische Medienkanäle wie Fernsehen und Radio genutzt?
Nicht nur, wie schon eingangs erwähnt, auch Social Media natürlich, aber die klassischen Kanäle sind ein wichtiger Verbreitungsweg, um die Bevölkerung zu erreichen. Und das spiegelt sich auch darin wieder, wie Russland Medien vor Ort, sagen wir in Anführung, akquiriert. Hans Bühler von der Hans-Seidel-Stiftung bringt dafür einige Beispiele.
Zum Beispiel hat Russland ganz gezielt russischfreundliche Medienhäuser unterstützt oder kauft sich dort ein. Sie schaffen eigene Medienkanäle, zum Beispiel ein Radio in der Zentralafrikanischen Republik oder eine Tageszeitung im Zuge des Wahlkampfes in Madagaskar im Jahr 2018. Es gibt Thinktanks, russische Denkfabriken, die dann ganz gezielt politische Strategen auf den afrikanischen Kontinent entsenden, um zum Beispiel Propagandastrategien zu entwickeln. Es werden Kinofilme produziert, wo Russland sich als Schützer der afrikanischen Nationen porträtiert.
Ja, und wo das nicht geht, da geht man dann eben übers Internet. Und auch diese Aktivitäten sollen weiter ausgebaut werden, zum Beispiel bei Russia Today.
Russia Today hat viel über den afrikanischen Kontinent in der Vergangenheit berichtet, hat dann geplant, in Kenia das Hauptquartier zu eröffnen. Von diesen Plänen ist man offensichtlich abgerückt. Jetzt ist Südafrika als Headquarter im Gespräch. Russia Today wird hier jetzt gerade aufgebaut. Die Chefin ist auch eine Südafrikanerin. Sie berichten derzeit hauptsächlich auf unterschiedlichen Internetseiten. Der Kanal, über den Russia Today bisher in Südafrika ausgestrahlt wurde, ist nicht mehr zugänglich, nachdem dieser mit Sanktionen belegt worden ist. Und mir macht es eben den Eindruck, dass Russia Today versucht, jetzt nochmal hier auch im Zuge der anstehenden Wahlen im nächsten Jahr Boden zu fassen.
Das macht natürlich für die auch nur Sinn, wenn man tatsächlich irgendwie eine Wirkung erzielt. Und wir haben jetzt eingangs gehört, die ehemalige Kolonialmacht Frankreich musste Burkina Faso verlassen und man sieht jetzt dort Russland fahren. Aber weiß man denn außerhalb davon genaueres darüber, wie das russische Medienengagement auf die Bevölkerung wirkt? Hat das irgendwie wirklich auf diesen Rückzug Einfluss gehabt? Glauben die Menschen das alles oder kommt der Einfluss Russlands nicht einfach daher, dass man eben den Machthabern, hast du auch schon beschrieben, unter die Arme greift, jenseits von der medialen Einflussnahme?
Ja, auch das wieder eine gute Frage. Und die muss an anderer Stelle und vielleicht auch vor Ort noch intensiver recherchiert werden, vielleicht auch hier für kommende Breitbandsendungen. Denn tatsächlich gibt es hierzu auch wieder keine belastbare Forschung, um valide Aussagen treffen zu können. Es gibt anekdotische Evidenzen, die deuten darauf hin, dass immer mehr Menschen auf jeden Fall schon mal Zugang zu russischen Medien haben und dass die Wahrnehmung Russlands dadurch eben auch positiver wird. Guido Lanfranchi erwähnt allerdings eine interessante Studie des Polish Institute for International Affairs, die sich auf die arabische Welt und Afrika fokussiert hat und hierbei speziell auf die sozialen Medien. Und die polnischen Wissenschaftler haben folgende Erkenntnisse gewonnen.
Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass Russland zwar aktiv an der Gestaltung der Informationssphäre in dieser Region teilnimmt, der Einfluss jedoch insgesamt noch recht begrenzt ist. Und dass der Schwerpunkt der Debatten meist auf lokalen Themen liegt. Die Debatte über Russland und den Konflikt in der Ukraine wird als ein weit entferntes Thema wahrgenommen, das nur dann relevant wird, wenn es mit einigen der prominenteren innenpolitischen Themen verbunden wird.
Also das heißt, diese prorussischen Narrative fallen auf fruchtbaren Boden, wenn die Leute eh schon unzufrieden sind. Und das, was wir jetzt stark in den frankophonen Ländern Afrikas erleben, hat tatsächlich mit der kolonialen Vergangenheit Frankreichs zu tun. Frankreich zieht sich zurück, ich sagte es, und zieht damit auch einen Schlussstrich unter die postkoloniale Franzafrique. Politik hinterlässt aber auch ein Vakuum und auch die vielen Putsche, die wir jetzt dort erleben oder erlebt haben, die haben mit einem schwindenden Einfluss Frankreichs zu tun in Ländern wie Mali, Burkina Faso oder Guinea. Und dieses Vakuum wird von Russland konsequent gefüllt. Hören wir dazu nochmal Klaus Stecker von der Deutschen Welle.
Die französische postkoloniale Politik war wirklich kein Ruhmesblatt. Sie war in weiten Teilen der Gesellschaft, insbesondere bei den Eliten, sehr verhasst. Und sie lässt sich aber auch auf der anderen Seite sehr schnell für neue Narrative instrumentalisieren. Also dann sind eben an allem die Franzosen schuld und das ist ein sehr einfaches Prinzip. Aber die Franzosen haben da leider in den vergangenen 40, 50 Jahren sehr viel verkehrt gemacht. Und die inhaltliche Wende nach meiner Einschätzung unter der Macron-Regierung kam wahrscheinlich zu spät.
Man muss aber auch sagen, die Ressentiments, auf die Russland aufsetzt mit seiner Propaganda, die beziehen sich nicht nur auf Frankreich, sondern auf den Westen insgesamt, sagt Guido Lanfranchi.
Etwa auf die Wahrnehmung der Heuchelei des Westens in Bezug auf seine Werte oder der Doppelmoral im Umgang mit unterschiedlichen Ländern. Wenn dieser Punkt berührt wird, dann sind diese Erzählungen effektiver, weil diese Beschwerden bei den Menschen bereits existieren.
Ich will es nicht anzweifeln, aber was genau meint er mit Doppelmoral? Was wird in dem Westen konkret vorgeworfen?
Ja, das hat Hans Bühler von der Hans-Seidel-Stiftung sehr schön auf den Punkt gebracht.
Die Kritik am Westen ist fast immer dieselbe. Da geht es um den Völkerrechtsbruch im Irak, Afghanistan, Libyen. Es wird gefragt, warum der Westen denn nicht dieselbe Aufmerksamkeit auch den Kriegen auf dem afrikanischen Kontinent zuteil lässt, zum Beispiel in Tigray, in Äthiopien oder auch den umfangreichen kriegerischen Auseinandersetzungen in der DRC oder im Lake Chad Basin zum Beispiel.
Ja, und da kann Russland eben gut ansetzen, um seine Propaganda da anzuknüpfen.
Da muss man jetzt aber, also aus westlicher Perspektive schon auch sagen, vielleicht ist einige Kritik schon berechtigt. Wir hatten jetzt gerade den 20. Jahrestag des Einmarschs amerikanischer Truppen in den Irak. Dieser Krieg wird ja inzwischen sehr kritisch betrachtet und auch der Afghanistan-Krieg steht für ein Scheitern der westlichen Geopolitik. Das rechtfertigt natürlich nicht die russische Propaganda oder Desinformation, aber dennoch, wenn wir jetzt mal fragen wollen, was der Westen solch einer Desinformation entgegensetzen kann, wäre es dann eben nicht genau auch wichtig, auch das eigene Verhalten, das historische vielleicht auch zu reflektieren und zu überdenken.
Ja, und sich vielleicht jetzt auch ein bisschen anders zu verhalten. Also ich würde sagen, ja, das könnte auf jeden Fall ein Fazit sein. Es gibt natürlich meist keine einfachen Lösungen, das muss man auch sagen. Mhm. Also nehmen wir mal das Dilemma mit den Waffenlieferungen. Wenn der Westen wegen menschenrechtlicher Bedenken eben keine Waffen in bestimmte Länder Afrikas liefert und Russland jetzt in diese Lücke springt, fällt mir spontan keine Lösung ein, wie man das jetzt sozusagen löst, ja. Also es ist gar nicht so einfach, aber es gibt sicher auch Bereiche, wo man sich ja ändern kann. Und zu dem Schluss kommen auch die Autoren der Studie des Polish Institute for International Affairs. Hören wir dazu nochmal Guido Lanfranchi.
Was ich an den Empfehlungen dieses Berichts interessant finde, ist, dass sie einen zweigleisigen Ansatz vorschlagen. Auf der einen Seite, ja, es ist wichtig, die falschen Elemente in der Erzählung aufzudecken, die Russland als einen äußerst attraktiven Partner für diese Regierung darstellen. Aber das reicht nicht. Ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist es, die legitimen Bedenken anzusprechen, die einen fruchtbaren Boden für diese Erzählung schaffen.
Ja, und dazu zählt sicher, sich auf Augenhöhe zu begegnen und sich zum Beispiel auch wirtschaftlich mehr einzubringen, wo das möglich ist.